Stell dir mal vor, du brichst dir den Arm. Also du fällst irgendwie ungünstig hin, gehst zum Arzt und wirst geröntgt.
Ja, klassischer Ablauf halt.
Genau. Und auf dem Bildschirm beim Arzt erscheint dann dieses gestochen scharfe Bild. Du siehst da sofort diese feine, weiße, gezackte Linie im Knochen.
Und das ist dann eine komplett binäre Situation.
Richtig. Gebrochen oder halt nicht gebrochen. Eine absolut saubere, unbestreitbare Diagnose.
Und das ist psychologisch gesehen enorm wichtig. Wir Menschen brauchen einfach diese absolute Klarheit.
Absolut.
Wir wollen ein Problem sehen, wir wollen es benennen und dann sozusagen eine Lösung abheften können.
Ja, aber und da sind wir eigentlich schon voll im Thema, wenn es um die größte finanzielle Investition unseres ganzen Lebens geht, also unsere eigene Immobilie, dann fliegen wir da plötzlich völlig blind.
Ja, leider.
Wenn du heute wissen willst, wie es um die wahre Gesundheit und den echten Wert deines Hauses steht, dann gibt's da einfach kein Röntgengerät. Da stochern wir im Nebel.
Völlig im Nebel, ja?
Du hast da vielleicht so einen Schuhkarton voller verblichener Handwerkerrechnungen, einen USB-Stick, den dein aktueller Laptop schon gar nicht mehr liest und einen Energieausweis, den du, ich sag mal, seit dem Einzug 2014 nie wieder gesehen hast.
Es ist ein völliger diagnostischer Blindflug. Und das Erstaunliche daran ist ja eigentlich, dass wir das bei einem Gebrauchtwagen niemals akzeptieren würden, ne?
Niemals, nein.
Da fordern wir ein lückenloses, frisch gestempeltes Scheckheft. Aber bei einem Gebäude, das ja locker das Hundertfache kostet, da verlassen wir uns auf Zettelwirtschaft und irgendwie unser Bauchgefühl.
Und genau aus diesem Blindflug wollen wir dich, der uns da gerade zuhört, heute mal herausholen. Also, willkommen zu dieser neuen, tiefgehenden Analyse. Unser Ziel für heute ist ziemlich ambitioniert, würde ich sagen.
Das kann man so sagen, ja.
Wir nehmen uns einen echt faszinierenden Stapel an Quellen vor. Und das reicht heute tatsächlich von archäologischen Befunden über brennende Archive im antiken Rom bis hin zu hochmodernen KI-Architekturkonzepten.
Eine wilde Mischung.
Total. Und das alles, um zu verstehen, wie du den Wert deiner Immobilie nicht nur für die Zukunft sicherst, sondern ihn überhaupt erst einmal richtig sichtbar machst.
Denn im Kern geht es hier um das Gedächtnis unserer gebauten Umwelt.
Mhm.
Und um die Mechanismen, wie wir dieses Gedächtnis, das ja momentan echt akut vom Verfall bedroht ist, in ein aktives, wertsteigerndes Werkzeug verwandeln.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Unsere Mission für heute lautet also, wir klären, was genau so ein digitaler Gebäudepass überhaupt ist. Wir schauen uns an, warum eine echt monumentale Katastrophe im Jahr 69 nach Christus uns heute die Blaupause für moderne Datenzentralen liefert.
Sehr spannende Geschichte.
Fand ich auch. Und wir sprechen darüber, wie, und das klingt jetzt ein bisschen wie Science Fiction, ist aber pure Realität, 8 extrem fleißige KI-Agenten im Hintergrund deines Hauses arbeiten, um dir bei der Finanzierung unter die Arme zu greifen.
Genau.
Um das irgendwie greifbar zu machen, lass uns direkt mal diese kleine Zeitreise machen, die in den Quellen auftaucht. Dieses wunderbare Gedankenexperiment. Stell dir vor, du bist Markus, ein ganz normaler Bürger im antiken Rom.
Ja, und du willst eigentlich nur das Dach deines Hauses isolieren oder reparieren lassen. Ein völlig alltägliches Problem in so einer antiken Metropole mit über 1 Million Einwohnern.
Eigentlich schon. Aber die bürokratische Realität für unseren armen Markus war ein absoluter Albtraum.
Oh ja.
Das ist fast schon komisch zu lesen. Um zu beweisen, dass du dieses Dach überhaupt anfassen darfst, beginnt da ein Spießrutenlauf sondergleichen.
Du musstest da echt durch bis zu 13 verschiedene Amtsstuben und Archive rennen.
13?
Ja. Der Grundriss deines Hauses, der lag vielleicht im staatlichen Archiv auf dem Kapitol.
Okay.
Die Information, wem der Grund und Boden darunter gehört, war dann auf einer Wachstafel im Tempel der Ceres notiert.
Wahnsinn.
Und deine Wasserrechte, die waren beim Curator Aquarum registriert. Das war also alles über die ganze Stadt verstreut.
Das römische System war also extrem personenzentriert und irgendwie komplett zuständigkeitsfokussiert, oder? Jedes Amt hat da seinen kleinen Teil der Wahrheit gehortet.
Genau das war das Problem.
Und jetzt überleg mal, wo deine Grundrisse liegen, wenn du uns jetzt gerade zuhörst.
Wahrscheinlich ganz ähnlich verstreut.
Eben. Die Bauzeichnungen liegen auf irgendeinem Server bei dem Architekten, der vielleicht schon längst in Rente ist.
Mhm.
Die Rechnungen für die neue Wärmepumpe klemmen in so einem alten Aktenordner unten im Keller. Das Bodengutachten hat die Bank, rückt es aber natürlich nicht raus.
Ja, man muss echt sagen, es hat sich im Grunde in den letzten 2000 Jahren erschreckend wenig geändert.
Wir sind einfach alle wie Markus im alten Rom.
Da triffst du den absoluten wunden Punkt. Und die moderne Lösung dafür, die unsere Quellen hier echt detailliert beschreiben, nennt sich Tektarium.
Tektarium, okay.
Und das Kernstück dieser ganzen Architektur ist eben der digitale Gebäudepass. Wobei man sich das jetzt nicht einfach als eine glorifizierte Dropbox vorstellen darf.
Keine Dropbox.
Nein, es geht da um eine fundamental andere Philosophie der Datenspeicherung. Und zwar um die Objektkontinuität.
Okay, warte, erklär mir diesen Begriff mal genauer. Objektkontinuität.
Also, im alten Rom und auch heute noch in unseren Aktenordnern hängen diese ganzen Dokumente ja immer am Eigentümer.
Richtig.
Wenn du ein Haus kaufst, startest du eigentlich gefühlt bei Null. Ein digitaler Gebäudepass dreht dieses Konzept komplett um. Das System vergibt für jedes einzelne Gebäude eine absolut unveränderliche, kryptografisch gesicherte Gebäude-ID.
Wie sieht sowas aus?
Das Format sieht dann zum Beispiel so aus. DG, also für digitaler Gebäudepass, dann das Jahr und eine fortlaufende Nummer. Also sagen wir mal DG 2024-00458921.
Ah, okay. Das Haus bekommt also quasi eine Art lebenslange Steuernummer.
Ja, aber viel mehr als das. Es ist wirklich eine eigene digitale Identität. Der Pass gehört dem Haus, nicht dir als Person.
Krass.
Wenn du das Haus verkaufst, zieht der Pass eben nicht mit dir um, sondern er bleibt fest beim Gebäude.
Okay, das heißt, alle Sanierungen, alle verbauten Materialien, Energieausweise, das klingt sich alles dauerhaft an diese eine ID an.
Exakt, über Generationen hinweg.
Das klingt natürlich wahnsinnig praktisch, ne? Also wie so eine digitale Patientenakte, aber halt für Ziegelsteine und Wasserleitungen. Aber, und da muss ich sofort einhaken, wenn ich mir das mal überlege.
Ja.
Alle meine Hausdaten, jede noch so kleine Rechnung, die Schwachstellen im Dach, vielleicht sogar die Kreditsumme, das liegt alles an einem zentralen digitalen Ort, der an mein Haus gebunden ist.
Mhm.
Bin ich doch nicht völlig gläsern? Jeder Kaufinteressent, jeder Makler oder auch der Staat kann doch dann quasi per Mausklick durch meine Wände schauen und mich komplett durchleuchten?
Das ist eine extrem wichtige Frage. Und genau diese Angst ist tatsächlich das allergrößte Hindernis bei der Digitalisierung von Gebäudedaten aktuell.
Kann ich total verstehen.
Die Entwickler dieser Systeme wissen das natürlich auch. Und deshalb beschreiben die Quellen hier einen echt genialen Mechanismus. Das Zwei-Passe-Prinzip.
Zwei-Passe? Wie genau funktioniert das mechanisch?
Es gibt eben nicht nur diesen einen monolithischen Pass, in dem alles für alle komplett sichtbar ist. Das System trennt auf der Datenbankebene die Gebäudeidentität extrem scharf von der Eigentümeridentität.
Okay.
Du hast auf der einen Seite den vollständigen Eigentümerpass. Das ist quasi dein privater Tresor. Darin liegen die Klarnamen der Handwerker, deine persönlichen Rechnungen, deine Adresse, vielleicht sogar Fotos von Bauschäden, die du mal hattest.
Und das sieht dann niemand außer mir?
Richtig. Dieser Bereich ist hoch verschlüsselt und absolut nur für dich zugänglich.
Und der zweite Pass, das ist dann der für die Öffentlichkeit?
Genau, das ist der anonyme öffentliche Pass. Stell dir das am besten vor wie so einen QR-Code auf deinem Handy in so einer Wallet-App.
Ah, okay. Wie beim Flugticket oder so.
Ja, so ähnlich. Wenn jetzt ein potenzieller Käufer oder ein Energieberater Daten braucht, dann generierst du einfach einen temporären Link. Dieser Link zeigt aber weder deinen Namen noch deine Straße.
Sondern?
Er zeigt nur diese anonyme Gebäude-ID und ganz gezielt nur die baulichen Kennwerte, also zum Beispiel die Energieeffizienzklasse oder das Baujahr der Heizung. Und zwar nur die, die du mit einem Klick explizit für dieses eine Mal freigegeben hast.
Ah, das heißt, ich kann der Bank absolut fälschungssicher beweisen, dass mein Haus einen Top-Dämmwert hat, ohne dass der Bankmitarbeiter sieht, wer die Rechnung bezahlt hat oder wo das Haus überhaupt steht. Zumindest bis wir dann wirklich in Vertragsverhandlungen gehen.
Ganz genau so ist es. Du behältst die absolute Datensouveränität.
Das beruhigt mich schon mal sehr. Aber lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen zu dieser zentralen Datenbank an sich.
Gerne.
Die Idee, alles an einem Ort zu sammeln, die ist ja jetzt nicht komplett neu. Die Römer hatten das ja damals auch probiert.
Stimmt.
Was uns zu einer ziemlich wilden historischen Parallele in unseren Unterlagen bringt, die ich super spannend fand. Wir gehen mal ins Jahr 69 nach Christus. Das sogenannte Vier-Kaiser-Jahr.
Oh ja, ein Jahr des absoluten Chaos im Römischen Reich.
Total.
Das wäre so, als ob das zentrale Grundbuchamt der gesamten Bundesrepublik Deutschlands einfach spurlos verschwindet. An einem Nachmittag.
Krass. Und das führt uns ja zu einem massiven Problem der Datensicherung. Denn Kaiser Vespasian, der danach dann an die Macht kam, der musste das ja irgendwie wieder reparieren.
er stand da echt vor einer Herkulesaufgabe. Wie stellt man Daten wieder her, die physisch geschmolzen sind?
Wahrscheinlich gar nicht so leicht.
Vespasian hat dann angeordnet, im gesamten Römischen Reich, also in allen Provinzen, nach Abschriften und verteilten Kopien dieser Tafeln zu suchen. Er musste diese Daten aus unzähligen dezentralen Quellen mühsam wieder zusammensetzen.
Ein gigantisches Puzzle. Und ein paar Jahre später, im Jahr 89 nach Christus, gab es in Ägypten ein ähnliches Drama. Richtig, die Arsinoitische Archivkrise. Da ist nichts verbrannt, da ist alles verrottet, oder?
Ja, das ist ein fantastisches und zugleich furchtbares Beispiel. In dieser Region Arsinoeid versagte das Dokumentenmanagement völlig. Die regionalen Papyri waren extrem schlecht gelagert.
Zu feucht wahrscheinlich.
Genau. Feuchtigkeit zog ein, Insekten fraßen sich durch die Rollen, diese Dokumente klebten dann zu riesigen, unleserlichen Haufen zusammen. Der damalige Statthalter Mettius Rufus fand da ein Archiv vor, das zwar noch existierte, aber völlig nutzlos war, weil man keine einzige Information mehr herausziehen konnte, ohne das alte Papier komplett zu zerstören.
Und hier wird es nämlich wirklich interessant für uns heute.
Absolut.
Wenn du das jetzt hörst, denkst du dir vielleicht so: Na und, ich schreibe ja nicht auf Papyrus. Aber frag dich mal ehrlich, hast du schon mal versucht, eine alte WordPerfect-Datei aus den 90ern zu öffnen?
Oh ja, oder ein Backup von einer alten ZIP-Diskette?
Eben, wir lachen da über die verrotteten Papyri, aber unsere Festplatten crashen, unsere USB-Sticks gehen beim Umzug verloren und diese digitalen Formate veralten so rasend schnell. Eigentlich sind unsere Daten heute viel fragiler als so eine römische Bronzetafel.
Das ist genau die Kernbotschaft der Architekten dieses Tektarium-Systems. Aus diesen historischen Desastern haben die 6 unumstößliche Designanforderungen für moderne Datenzentralen abgeleitet.
Welche sind das?
Also um dieses Kapitol-Feuer-Szenario zu verhindern, nutzen sie dezentrale replizierte Speicherung. Das heißt, deine Hausdaten liegen eben nicht auf einem einzigen Server, der brennen kann.
Okay, sondern?
Sie werden in Echtzeit über Knotenpunkte in verschiedenen geografischen Zonen gespiegelt. Wenn jetzt in Frankfurt ein Rechenzentrum ausfällt, dann übernimmt in Millisekunden ein Server in Stockholm, ohne dass da auch nur ein einziges Bit verloren geht.
Das ist im Grunde Vespasians mühsame Suchaktion im ganzen Reich, nur eben vollautomatisiert und in Lichtgeschwindigkeit.
Ganz genau.
Aber wie lösen die das Problem der verrottenden Formate? Also wenn ich ein PDF meiner Baugenehmigung von heute in 50 Jahren öffnen will, wie garantiert dieses System dann, dass das nicht einfach digitaler Matsch ist?
Das ist vielleicht der allerwichtigste technische Aspekt unserer heutigen Analyse. Das System verspricht nämlich eben keine ewige Speicherung.
Tut es nicht.
Nein, denn das ist eine physikalische Illusion. Es garantiert stattdessen eine, wie die Quellen es nennen, institutionell organisierte Dauerhaftigkeit.
Okay, das ist jetzt ein ziemlich sperriger Begriff. Wie funktioniert das in der Praxis?
Durch eine automatische Formatmigration, die gekoppelt ist mit einem kryptografischen Audit Trail.
Okay, mach das mal anschaulich für uns.
Stell dir vor, du lädst heute, also 2026, einen Grundriss in einem spezifischen CAD-Format hoch. In 20 Jahren nutzt aber niemand mehr dieses alte Format. Die Software der Datenzentrale merkt das präventiv.
Bevor es kaputt geht.
Genau. Sie nimmt dein altes Dokument und übersetzt es völlig automatisch in das dann aktuelle, zukunftssichere Format.
Aber halt, warte mal.
Ja?
Wenn das System meine Dokumente einfach umschreibt, verliert doch die Baugenehmigung oder die Handwerkerrechnung sofort ihre rechtliche Gültigkeit vor Gericht, oder? Eine Kopie ist ja kein Original.
Hervorragender Einwand. Und genau dafür gibt es diesen Audit Trail. Das ist ein lückenloses, komplett unmodifizierbares Prüfprotokoll.
Okay, und was steht da drin?
Jedes Mal, wenn das System ein Format migriert, berechnet es vorher und nachher einen mathematischen Hashwert. Also quasi einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck dieser Information.
Ah, verstehe.
Es protokolliert dann, am 12. Mai 2046 wurde diese Datei von Format A nach Format B konvertiert. Und kein einziges Maß, kein Pixel, kein Buchstabe hat sich inhaltlich verändert. Damit bleibt die juristische Beweiskraft zu 100% erhalten.
Das ist ja genial. Es ist, als stünde da ein digitaler Notar daneben und würde jeden einzelnen Schritt beglaubigen.
Exakt, so kannst du dir das vorstellen.
Und es gibt auch keine Überschreibungen mehr. Das wird in unseren Quellen ja auch als der große Unterschied zu den Römern hervorgehoben.
Richtig.
Die Römer nutzten ja gerne so Wachstafeln für Notizen.
weil man das Wachs einfach mit dem Spatel wieder glatt streichen und neu beschreiben konnte.
Was praktisch im Alltag war, aber echt katastrophal für die Historie, denn der alte Datensatz war damit für immer vernichtet.
Und bei Tectarium?
Tectarium überschreibt niemals Daten. Es nutzt eine konsequente Versionierung. Wenn du deinen Energieausweis aktualisierst, wird der alte eben nicht gelöscht.
Er bleibt also da.
Er wird sicher archiviert und der neue wird als Version 2 einfach darüber gelegt. Du kannst die gesamte Historie deines Hauses wie in einer Zeitmaschine zurückverfolgen.
Gut, also wir haben jetzt ein absolut bombensicheres, dezentrales, vor digitalem Verrottungsprozess geschütztes Archiv. Das ist technisch echt faszinierend. Aber jetzt mal ganz ehrlich.
Schieß los.
Ein Haufen perfekt gesicherter Daten, die auf irgendeinem Server in Stockholm liegen, bringt mir im Hier und Jetzt eigentlich überhaupt nichts. Ein toter Aktenordner, egal wie toll der hochverschlüsselt ist, senkt ja nicht meine Heizkosten oder bezahlt mir den Handwerker.
Das stimmt natürlich.
Wie wird also aus diesem bloßen Archiv ein Werkzeug, das wirklich aktiv für mich arbeitet?
Und genau damit verlassen wir das reine Archivwesen und betreten das absolute Herzstück des digitalen Gebäudepasses. Den Building Trust Index, kurz BTI.
Den Gebäudevertrauensindex.
Genau. Das ist nämlich keine einfache Ablage mehr, sondern ein intelligentes, aktives Bewertungssystem.
Okay.
Stell dir da so eine dynamische Skala von 0 bis 100 Punkten vor, die den Gesamtzustand und die Zukunftsfähigkeit deines Hauses in Echtzeit misst.
Lass mich mal raten. Es geht da wahrscheinlich am Ende nur darum, wie dick meine Dämmung ist und ob ich eine teure Wärmepumpe im Keller habe.
Das ist der allergrößte Irrtum. Die Energieeffizienz macht interessanterweise nur 15% dieses BTI-Scores aus.
Echt jetzt? Nur 15%?
Ja. Die Quellen listen da 7 Säulen auf und das Überraschendste ist, die reine Qualität deiner Dokumentation bringt dir satte 20% ein.
Moment, warte. Ein Stück Papier oder halt ein ordentliches PDF ist für den Wert meines Hauses wichtiger als die eigentliche Heizung? Wie kann das denn sein?
Weil eine noch so hochmoderne Anlage einfach wertlos ist, wenn du nicht beweisen kannst, dass sie auch professionell eingebaut und vor allem regelmäßig gewartet wurde.
Ah, okay, das leuchtet ein.
Wenn du die Rechnungen und Wartungsprotokolle nicht hast, geht die Bank oder der Käufer einfach vom allerschlimmsten Fall aus. Neben Dokumentation und Energie fließen da auch die Anlagentechnik mit 20% ein. Dann kommen Datenqualität, Wartungshistorie, durchgeführte Sanierungen und schließlich die generelle Zukunftsfähigkeit des Gebäudes.
Und wie funktioniert diese Skala dann im Alltag?
Sie ist zweistufig aufgebaut. Es gibt den Status, das ist der harte Fakt, wo dein Haus heute in diesem Moment steht. Sagen wir mal, dein BTI liegt bei 62.
Okay, und die zweite Stufe?
Das ist das Potenzial. Das System sagt dir, wenn du jetzt Maßnahme X durchführst, springt dein BTI sofort auf 78.
Das wirft für mich aber eine gigantische Frage auf. Wer rechnet das denn aus?
Wie meinst du das?
Naja, ich bin Bauherr, kein Bauphysiker oder Datenanalyst. Ich kann doch nicht berechnen, wie sich ein neues Fenster im Badezimmer auf meine Zukunftsfähigkeit auswirkt.
Und genau da kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Die Architektur sieht da 8 spezialisierte KI-Agenten vor, die permanent im Hintergrund deines Gebäudepasses arbeiten. Du musst also nicht selbst rechnen.
8 Stück? Was genau machen die denn alle?
Jeder Agent ist ein hochspezialisiertes Programm. Du hast zum Beispiel den Dokumentenagenten. Der durchforstet all deine hochgeladenen PDFs, liest selbst verblichene Scans per Texterkennung aus, kategorisiert die und warnt dich dann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel sagt er, Achtung, das Protokoll der letzten Schornsteinprüfung fehlt.
Wow, okay. Und die anderen?
Dann gibt es den Sanierungsagenten, den Wartungsagenten, den CO2-Agenten, der berechnet deinen Fußabdruck, einen Finanzierungs- und einen Förderagenten. Und schließlich noch den Agenten für den Gebäudezwilling und den Gebäudewert.
Okay, das klingt jetzt alles echt unglaublich abstrakt. Aber unsere Quellen haben das an einem ziemlich genialen Beispiel menschlich gemacht, fand ich. Die haben einer dieser KIs ein Gesicht und eine richtige Persönlichkeit gegeben, um diese Interaktion zu erklären. Sein Name ist Julian Voss.
Ja, das ist ein sehr cleverer psychologischer Kniff, um uns diese Angst vor der Maschine zu nehmen.
Also Julian Voss ist laut seinem Profil 37 Jahre alt. Der taucht auf deinem Bildschirm auf, sitzt in einem virtuellen, lichtdurchfluteten Dachloft. Er nippt an seinem dampfenden Kaffee. Eine kleine Katze streift er über seinen Schreibtisch. Draußen zwitschert ein Vogel.
eine sehr idyllische Szene.
Komplett. Und dieser tiefenentspannte virtuelle Typ erklärt dir dann in ganz normalem Deutsch, komplett ohne Fachchinesisch, welche KfW-Folderung du jetzt für deine Sanierung beantragen solltest. Der redet sogar über sein virtuelles E-Auto.
Es ist einfach die perfekte Übersetzungskompetenz. Julia nimmt das extrem komplexe, echt hölzerne Bürokratendeutsch der Förderbanken und diese nackten Zahlen des Sanierungsagenten und verwandelt das in eine simple, total sympathische Handlungsempfehlung für dich.
Das ist auf der einen Seite total faszinierend. Es ist, als hättest du so einen Finanzberater, einen Handwerker und einen Steuerberater zusammen im Keller sitzen, die sich 24 Stunden am Tag absprechen, wie sie dein Haus wertvoller machen können.
Ein tolles Bild.
Aber ganz ehrlich, die Vorstellung, dass da 8 Bots miteinander tuscheln und über mein Haus entscheiden, das macht mir auch ein bisschen Angst.
Das verstehe ich.
Was passiert denn, wenn der Sanierungsagent meint, mein Dach sei ineffizient, der Finanzierungsagent holt direkt das Geld und Julian bestellt dann einfach den Handwerker? Ist die KI dann der neue Bauherr meines Hauses?
Definitiv nicht. Das ist rechtlich auch gar nicht möglich. Die Architektur basiert auf einem absoluten Vier-Augen-Prinzip.
Okay. Wie sieht das aus?
Die KI-Agenten sind unfassbar gut im Analysieren und Vorbereiten, ja, aber sie haben keinerlei exekutive Macht.
Das heißt, Julian kann nicht einfach meine Kreditkarte belasten?
Nein, auf gar keinen Fall. Wenn der Dokumentenagent einen alten Bauplan ausliest und eine Heizlast berechnet, wird dieser Wert im System immer nur als Entwurf oder Vorschlag markiert.
Ah, okay.
Das System sagt dann quasi, wir glauben, deine Heizlast ist X. Stimmt das? Und erst wenn du als Mensch dir das ansiehst und ausdrücklich auf Freigeben klickst, wird dieser Datenpunkt offiziell.
Und dann greift auch erst der Audit Trail.
Genau. Dann wird er mit dem Audit Trail versehen und fließt in deinen BTI-Score ein. Die KI ist also dein hochintelligenter Assistent, aber du bist und bleibst der absolute Chef.
Puh, das ist echt eine riesige Erleichterung. Wir haben jetzt also verstanden, wie diese Daten vor dem Verfall gerettet werden und wie die KI-Agenten daraus einen konkreten Score, eben diesen BTI, berechnen.
Mhm.
Ich die Bank dafür, ob mein Haus einen BTI von 40 oder von 80 hat. Warum sollte das meinen Geldbeutel jucken?
Weil wir genau jetzt gerade einen beispiellosen Paradigmenwechsel in der Finanzwelt erleben. Das absolute Stichwort hier ist die EU-Taxonomie.
Warte, bevor wir hier voll in dieses Brüsseler Bürokratendeutsch abrutschen, EU-Taxonomie. Was bedeutet das für jemanden, der einfach nur ganz normal seinen Immobilienkredit umschulden will?
Es bedeutet schlichtweg, dass Banken nicht mehr einfach nur auf dein Einkommen schauen dürfen.
Sondern?
Die EU zwingt Finanzinstitute durch sehr strenge ESG-Regeln, das steht für Environment Social Governance, nachzuweisen, wie klimafreundlich ihr gesamtes Kreditportfolio ist.
Okay.
Eine Bank muss heute wissen, ob das Haus, das sie da finanziert, ein modernes, grünes Vorzeigeobjekt ist oder eine sogenannte Brown Asset.
Brown Asset.
Ja, also im Grunde eine energetische Schrottimmobilie, die massenhaft CO2 in die Luft bläst.
Und was, wenn die Bank das nicht weiß? Also wenn mein Haus eigentlich super gedämmt ist, ich aber die Unterlagen im Schuhkarton einfach verloren habe?
Dann nimmt die Bank bei der Kreditprüfung völlig automatisch den schlechtesten Fall an.
Oh, wow.
Wenn belastbare Daten fehlen, wird die Kreditvergabe zu einem unkalkulierbaren Risiko für die Bank. Sie muss dafür dann mehr Eigenkapital hinterlegen. Und diese Kosten gibt sie direkt an dich weiter.
In welcher Form?
In Form von extrem hohen Zinsen oder indem sie dir den Kredit komplett verweigert. Das gute alte Bauchgefühl des Bankberaters, der sich das Haus mal kurz von außen ansieht und sagt, ach, das sieht doch noch gut aus, da machen wir Ihnen einen guten Zins. Das existiert einfach nicht mehr.
Das ist echt brutal. Das heißt, meine eigene Schlampigkeit beim Abheften des Energieausweises kostet mich buchstäblich tausende Euro an Zinsen.
Ganz genau so ist es. Und genau hier liefert das Tekterium-System mit dem Gebäudepass die perfekte Lösung. Aus all diesen verifizierten Daten, aus dem BTI, berechnet das System für die Banken einen standardisierten Building-Risk-Wert.
Lass uns das mal ganz praktisch durchspielen, damit man die Mechanik dahinter richtig sieht.
Gerne.
Sagen wir, ich entschließe mich heute, meine alte Gasheizung rauszuschmeißen und eine moderne Wärmepumpe einzubauen. Wie greift das jetzt alles ineinander?
Also, du gibst deinen Wunsch im System ein. Im Hintergrund wird der Sanierungsagent sofort aktiv. Er berechnet die physikalischen Auswirkungen auf dein ganz spezifisches Haus und sagt dir dann, dein BTI wird dadurch von 60 auf 75 Punkte steigen.
Und das Potenzial ist für mich sofort sichtbar.
Ja. Und gleichzeitig übernimmt schon der Förderagent. Er scannt in Echtzeit alle staatlichen Fördertöpfe, sei es BAFA oder KfW, prüft die Bedingungen und reserviert virtuell die Mittel. Vielleicht erklärt dir dann Julian Voss noch kurz die Details dazu in seinem Dachloft.
Sehr entspannt.
Genau. Dann kommt der Finanzierungsagent. Er verpackt dieses neue BTI-Potenzial, den gesunkenen Building Risk Wert und die zugesicherten Fördergelder zu einem absolut wasserdichten Paket und schickt es direkt an die Bank.
Und die Bank liebt das natürlich, weil sie null Risiko und null eigenen Rechercheaufwand hat.
Absolut. Die Bank kann dir dann sofort einen sogenannten grünen Kredit mit deutlich günstigeren Konditionen anbieten, weil die EU-Taxonomie voll erfüllt ist.
Okay.
Wenn die Wärmepumpe dann eingebaut ist, scannst du einfach die Rechnung des Handwerkers ein, der Dokumentenagent verifiziert sie, versieht sie mit einem Hashwert für die Ewigkeit und dein BTI klettert live nach oben.
Das ist der Wahnsinn. Dein Haus ist sofort objektiv und unbestreitbar mehr wert.
Genau.
Es ist wirklich, als würde man den Wert der Immobilie endlich mal selbst in die Hand nehmen können. Wenn ich dieses Haus in 30 Jahren an meine Kinder vererbe oder es verkaufe, dann übergebe ich eben nicht diesen berüchtigten Schuhkarton mit diesen verblichenen Thermopapierquittungen, die man eh nicht mehr lesen kann.
Nein, zum Glück nicht.
Ich übergebe ein kryptografisch gesichertes, lebendiges Stammbuch, das seine eigene Geschichte lückenlos beweisen kann.
Es ist der ultimative Schutzschild für dein Kapital. Es ist die Transformation von totem Papier zu einem aktiven, digitalen Vermögenswert, der über Generationen hinweg seinen Wert bewahrt.
Okay, fassen wir das mal zusammen, denn das war heute ein ziemlicher Ritt, würde ich sagen.
Ein sehr spannender Ritt.
Wir haben gesehen, wie gefährlich es ist, sich auf verstreute physische Archive zu verlassen. Egal, ob das jetzt schmelzende Bronzetafeln im Jahr 69 nach Christus, verrottendes Papyrus in Ägypten oder einfach verschwundene USB-Sticks in der Gegenwart sind.
Richtig.
Wir haben gelernt, wie der digitale Gebäudepass dieses Chaos durch dezentrale Speicherung und manipulationssichere Formatmigration beendet.
Mhm.
Und wir haben verstanden, wie 8 KI-Agenten, angeführt von einem kaffeetrinkenden Julian Voss, diese Daten nutzen, um unser Haus bankfähig zu machen und uns vor fiesen Strafzinsen zu schützen.
Es ist buchstäblich ein Jahrtausendsprung in der Art und Weise, wie wir unsere Häuser verwalten.
Und wenn wir diese technologische Entwicklung noch einen Schritt weiter denken,
oh ja,
dann drängt sich da so eine faszinierende Konsequenz auf.
Was meinst du genau?
Naja, wenn diese Datenzentrale irgendwann mal mit Sensoren direkt im Haus vernetzt ist und wenn die KI exakt weiß, dass ein bestimmtes Bauteil der Heizung in 3 Wochen aufgrund von Verschleiß ausfallen wird.
Ja.
Und der Förder- und Finanzierungsagent die Gelder für den Austausch vielleicht schon im Hintergrund freigegeben hat, werden unsere Häuser dann in naher Zukunft zu völlig autonomen wirtschaftlichen Einheiten?
Das ist ein unfassbarer Gedanke. Ein Haus, das sein eigenes Facility Management übernimmt, das seinen Wert selbstständig optimiert und eigenmächtig den Handwerker beauftragt, bevor es überhaupt kalt wird im Wohnzimmer. Ein Haus, das sich im Grunde komplett selbst managt.
Wahnsinn, oder?
Die technologischen Bausteine dafür liegen mit dem Gebäudepass und den KI-Agenten heute eigentlich schon auf dem Tisch.
Und genau mit diesem Bild eines autonomen Hauses entlassen wir dich für heute aus dieser Recherche wieder zurück in die Realität.
Bis zum nächsten Mal.
Schau dich heute Abend mal in deinen eigenen 4 Wänden um. Überleg dir, in welchem Ordner, in welchem Schuhkarton oder auf welcher veralteten Festplatte eigentlich deine Dokumente liegen. Und frag dich ganz ehrlich, wie gut sind die Wachsstafeln deines eigenen Hauses wirklich vor dem Verfall geschützt? Bis zum nächsten Mal.